Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. In der Woche nach der 0:4 Niederlage der Lila-Weißen gegen die TSG Hoffenheim 2, die erste Heimniederlage in dieser Saison, wird heute allerdings, ja, ich sag mal, nur am Rande Thema sein. Also wir werden mit Sicherheit drüber sprechen, aber wir haben auch andere wichtige Themen, und zwar mit dem VfL-Präsidenten Holger Elixmann. Herzlich willkommen. Schön, ja, dass du da bist.
Dankeschön, hallo.
Genau, und mit mir, mein Name ist Malte Artmeier, sitzt der geschätzte Kollege Benjamin Kraus im Studio. Moin, Benni.
Moin.
Und ganz zu Beginn wollen wir erstmal ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, denn wir gehen wieder auf die Bühne mit dem Podcast, mit dem Brückengeflüster zum zweiten Mal. Nach der Premiere im Mai betreten wir die Bühne in der Lagerhalle am 13. November. Und haben auf jeden Fall schon mal safe zu Gast Trainer Timo Schulz, der bei uns sein wird. Und dann entscheiden wir je nach der aktuellen Lage. Eine Woche zuvor ist ja eine ganz spannende Entscheidung im Stadtrat, zum Beispiel zum Stadion. Genau, nach aktueller Lage wollen wir dann entscheiden, wie die weiteren Gäste aussehen, beziehungsweise wer das ist. Und
zu besprechen wird es einiges geben im November, so viel ist klar.
Das definitiv. Ganz kurz noch Informationen, Tickets gibt es unter notz.ticketcenter.de. Für Abonnenten kosten die nach aktueller Lage, beziehungsweise bis auf weiteres, das Abonnentendepot sozusagen ist begrenzt, 11 Euro inklusive eines Freigetränks, und den Coupon dafür seht ihr jetzt im Video. Der freie Verkauf für Nicht-Abonnenten, also auch für Nicht-Abonnenten, in dem die Tickets 13 Euro kosten, startet am Mittwoch. Das erstmal dazu, und damit wollen wir einsteigen. Holger, ich habe das 0:4 eben schon angesprochen vom Samstag. Es war eine unerwartete Niederlage, kann man sagen, glaube ich. Nicht nur, weil es die erste in dieser Saison war an der Bremer Brücke, aber auch in der Höhe und gegen den Gegner bei den Umständen, oder? Das ganze Stadion war lila-weiß. Wie war der Samstag dann für dich noch?
Ja, ich hatte mich bereits vorher mit einigen Kumpels verabredet. Wir sind dann in der Stadt gegangen, und das immer, finde ich, ganz interessant, dass man dann auch sieht, wie so insgesamt die Resonanz ist, wie die Leute das auffassen, wie die das verarbeiten und auch wie sie es einordnen. Und ich glaube, das haben wir alle relativ ähnlich eingeordnet, dass irgendwann ist man möglicherweise auch wieder fällig. Das ist nach 8 Spielen ohne Niederlage einfach so. Und dann kann das auch mal durchaus heftig werden. Da läuft dann eben relativ vieles gegen dich. Man selber ist nicht an der Leistungsgrenze. Das war ohne Zweifel so. Man war nicht bei 80%, bei 90. Das ist in manchen Spielen so. Das wird auch wieder passieren, sicherlich. Der Gegner sehr gut, geht 1-0 in Führung, natürlich wichtig. Dann ist vielleicht die eine oder andere Entscheidung nicht ganz so glücklich, wie man sich die natürlich auch vorstellt. Ja, und dann nimmt das so seinen Lauf. Und dieses, dass man nach der Halbzeit deutlich besser wurde, so wie das in vielen Spielen war, das war jetzt ja nur in Teilen so, weil man konnte die einfach nicht so unter Druck setzen, wie man sich das vorgestellt hat. Die waren schon gut, die Hoffenheimer, das kann man nicht anders sagen. Und natürlich haben die unheimlich Spaß an so einem Spiel, dann 16.000 Zuschauer, optimale äußere Bedingungen. Ich meine, jeder Fußballer freut sich ja, wenn er da spielen darf. Und man stellt das oftmals fest, dass die auswärts diese Mannschaften ja besser sind als zu Hause, wenn wir dann da spielen. Das ist ja relativ weit weg, dann kommen vielleicht 1.000, 2.000 Osnabrücker mit. Und das war's. Mal gucken.
Ist die beste Auswärtsmannschaft, meine ich, ne? 5-1 unter anderem haben wir auch bei 1860 gewonnen, das muss man ja auch erstmal machen. Du hast dich nicht versteckt am Wochenende, hast du gerade selber schon gesagt, wir haben uns am Tag drauf noch gesehen, bei der Spielvereinigung Gaste Hasbergen zum Kreisklassenspitzenspiel, wo du auch vorbeigeguckt hast und in eigener Sache so für ein cooles Doppelkopfturnier warst, ne? Ein bisschen Werbung gemacht hast. Trotzdem da auch nochmal die Frage, wie sprechen dich denn die Leute dann an nach so einem 0:4? Kommen dann auch mal welche und sagen, boah, was war denn das, und es geht ja gar nichts und jetzt muss ja dies und das passieren?
Also nach diesem Spiel jetzt überhaupt nicht. Aber überhaupt nicht, nicht ein einziger. Also die waren wirklich, ja, best zufrieden kann man natürlich nicht sagen, so wie das in unserer Region ist. Natürlich ist man unzufrieden, wenn man 0:4 verliert. Aber wie gesagt, diese Einordnung fand ich sehr, sehr reif vom Publikum. Der Trainer hat ja gesagt, das Gequatsche vom Aufstieg soll jetzt entsprechend aufhören und so weiter. Aber auch diese Niederlagen sind dann entsprechend vernünftig einzuordnen. Also üblicherweise kamen Leute so, das wäre doof heute oder so. Allein im Bus, da wurde dann schon auch wieder gefeiert. Fand ich ziemlich beeindruckend, wie die Leute das aufgefasst haben. Klar, wenn man natürlich so Niederlagenserien hat, so wie es im letzten Winter, das wollen wir ja gar nicht verhehlen, da war die Situation natürlich anders. Mhm. Da war die Ansprache auch anders. Immer noch relativ freundlich, aber nicht so freundlich wie jetzt am Wochenende.
Benni, du hast das Spiel ja auch verfolgt, ich glaube auch auf der Nordtribüne, ist richtig?
Genau, auf der Nordtribüne ganz oben, coole Plätze, Höhe 16er Linie, Seite Ostkurve. Also insofern auch relativ stimmungsnah.
Aber
Hätte halt geilere Stimmung sein können, das war dann natürlich dem Spiel geschuldet.
Da hat man, also ich finde, wir sitzen ja auch auf der Nordtribüne, die Presseplätze, man hat dann schon aber auch, ja ich sag mal schon nach dem 0-3, spätestens nach dem 0-4 dann schon auch ein paar Leute das Stadion dann recht frühzeitig verlassen sehen. Mhm. Ich meine, das ist mit Sicherheit auch irgendwo normal, dass es dann eben Leute gibt, die dann vor den 90. oder vor dem Abpfiff abhauen, aber Holger hat es eben schon gesagt, der Trainer hat gesagt, hoffentlich oder vielleicht hört dann jetzt auch das Gerede vom Aufstieg mal auf. Hast du den Eindruck, dass die Erwartungshaltung angesichts der letzten Wochen dann schon auch gestiegen ist in dem Zusammenhang?
Ja, das glaube ich schon, aber auch nicht ins Unermessliche. Also ich grundsätzlich bin ich ein Gegner davon, früher aus dem Stadion zu gehen. Spätestens seit 90+6 sollte es eigentlich auch jeder gelernt haben. Gut, bei 0-4 ist die Wahrscheinlichkeit dann jetzt nicht mehr ganz so groß, dass es noch einen 5-4-Sieg gibt dann am Ende. Aber das ist nur so mein persönlicher Eindruck. Ich fand auch, dass die Menschen, also die gegangen sind, sind ja einfach gegangen. Also da gab es ja keinen, der irgendwie angefangen hat rumzuzetern oder rumzupöbeln. Man war einfach enttäuscht. Also das war einfach auch ein echt enttäuschender Spielverlauf. Gleich am Anfang das Gegentor aus so einem blöden Ballverlust von dem Spieler, der bis jetzt überragend gespielt hat mit Bjarke Jakobsen. Dann hatte man immer den Eindruck, okay, jetzt wird es ein bisschen besser, auch zur Pause schon. Und dann auch nach der Pause gab es ja so 1-2 Szenen. Dann fällt genau in die Phase des 0-2 rein. Und dann gab es nochmal die Wechsel, wo Schumacher dann auch nochmal an den Ball vorbeirutscht, dass er da nochmal, oder der ein bisschen in die Rückenlage drüber schießt, weil er halt nicht mehr ganz rankommt.
Stimmt.
Wenn da das 1-2 fällt, glaube ich, geht auch nochmal was. Und dann fällt wieder im Gegenzug das 0-3 direkt. Und ich habe das Spiel auch aus der Fanperspektive ein bisschen mehr mitbekommen jetzt. Dann stellt man auch einem wieder mehr fest, wenn man es nicht so neutral beobachtet, wie einen dann so ein kleinlicher Schiedsrichter auch aufregt. Also das ist spannend gewesen. Das kam dem VfL in dem Spiel definitiv nicht entgegen, dass sich so eine Stimmung aufbauen konnte und der halt jedes Mal gepfiffen hat, wenn die sich nach dem kleinsten Körperkontakt beim Anlaufen auf den Boden gelegt haben. Das hat Timo Schulz, wie man ja an seiner gelben Karte gesehen hat, auch nicht gefallen. Also das kam dann auch nochmal dazu. Das ist auch einer der Faktoren, die dem VfL nicht in die Karten gespielt haben, ne? Der hat jetzt nicht falsch gepfiffen oder schlecht, der hatte halt eine kleinliche Linie und das kam dem VfL, der diese Mannschaft mit Körperlichkeit beikommen muss, kam denen halt nicht entgegen. So. Und das, da hat dann einfach alles zusammengepasst an diesem Tag und deswegen bin ich schon irgendwie beim Trainer, wenn der sagt, ey, jetzt haben wir halt mal richtig auf die Fresse bekommen, aber vielleicht ist ja mal ganz gut.
Mhm. Zum Schiedsrichter mache ich auch gerne nochmal eine Bemerkung. Ich hatte in der Hektik, sag ich mal, der Berichterstattung direkt zum Abpfiff dann tatsächlich einen Satz ins Schema geschrieben, nämlich, dass er eigentlich eine gute Leistung gebracht hat und bei den wesentlichen Entscheidungen richtig lag, dabei bleibe ich auch, aber diese kleinliche Linie, die hätte dann schon noch eine Bemerkung verdient gehabt, denn das war faktisch so.
Ich weiß nicht, ich muss ja ganz am Ende nicht den Zeitler runterschmeißen, das war ja schon ein heftiges Foul da an der Seite, ne? Aber das habe ich nicht mehr gesehen, deswegen kann ich es nicht sagen.
Das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt.
War komplett auf der anderen Seite wieder, ich kennzeichne das ausdrücklich als Tribünenwahrnehmung von weit weg.
Am Ende hatten wir ja auch ein bisschen abgeschaltet, also das kann ich auch nicht so genau sagen. Ansonsten bin ich da tatsächlich bei euch. Vor uns, ich saß ja dann im VIP-Bereich, vor uns saßen dann die Vertreter der Hoffenheimer. Ist übrigens immer ganz interessant, mit den Gästen im Vorfeld mal zu sprechen. Das sind wirklich Informationen, die dann schon mal besonders sind. Und wir sind ganz gut mit denen ausgekommen. Also da haben wir auch gesagt, die einzelnen Entscheidungen für sich genommen, oftmals durchaus wohl nachvollziehbar, aber in der Addition halt eben tatsächlich für uns alles andere als hilfreich. Das sehe ich ganz ähnlich.
Ja.
Was sagst du denn zum Platz, Holger? Da haben auch viele gesagt, dass der, klar, jetzt kommen wir langsam in den Herbst rein, aber so richtig geil sah der nicht aus.
keine Ahnung, muss man mal Eule fragen, mit dem haben wir eben noch telefoniert, vielleicht haben die den entsprechend umgeflügt oder so, aber also ich habe einige Stadionführungen in der Zwischenzeit gemacht und da sind wir immer in der Nähe des Rasens gewesen, nicht drauf, natürlich geht man da nicht drauf, man darf das ja so wenig wie möglich, das wisst ihr auch, machen wir dann auch nicht, aber so von der Augenscheinnahme war das ganz ordentlich. Ich glaube, da erwartet uns nächste Woche was ganz anderes, also von daher dann ist das auf hohem Niveau. Aber eine Anmerkung möchte ich noch ganz gerne machen. Meine Tochter war tatsächlich in Saarbrücken im Stadion. So, und die sind ja ungefähr im Gleichschritt laufen mit uns, was die Punkte anbelangt. Verlieren 2-4 gegen Fehl. Gellende Pfiffe. So, und das ist eben hier nach einem 0-4 nicht so. Ich meine, du kannst gegen Hoffenheim 2 verlieren, das weiß man, dass die Qualität, man weiß es aber auch von Fehl. Ohne Zweifel. Und da sieht man doch, dass entweder die Erwartungshaltung, aber vielleicht auch die gesamte Grundeinstellung doch unterschiedlich ist.
Ja, die Stimmung rund um den Verein auch. Ne? Saarbrücken ist ja wirklich bekannt für ein sehr unzufriedenes Publikum immer. Mhm. Ja, da glaube ich schon, dass der VfL ein bisschen Kredit hat auch noch. Vielleicht hilft dann auch die letzte Saison, über die wir gleich noch sprechen, weil dadurch natürlich dann auch die Anspruchshaltung ein bisschen nach unten gekommen ist und man sich jetzt einfach auch mal freut, dass es halt so ist, dass man einfach im ersten Dritteljahr immer noch nach wie vor jetzt auch dabei ist. Aber klar, ein paar Sachen sind so ein bisschen ins Wanken geraten, Malte, ne? Also hier davor überragende Abwehr, 4 Stück bekommen, auch ein, zweimal wirklich schlecht verteidigt, muss man auch sagen. Ja. Also da gibt es schon Sachen, wo sie jetzt wieder dran arbeiten müssen. Ne?
Auf jeden Fall, witzigerweise hat man immer noch die beste Abwehr der Liga, nachdem Saarbrücken ja wie gesagt 4 Tore kassiert hat, glaube ich. Ja, also es gibt Dinge aufzuarbeiten, auch die Offensivleistung war nicht gut, man hat logischerweise kein Tor geschossen. Ich habe gestern ja auch noch in einem Text geschrieben, dass man jetzt zum dritten Mal mit 0-3 oder mit 0-1 in Rückstand geraten ist in der Anfangsviertelstunde. Da gibt es schon, und selber noch kein Tor geschossen hat, also da gibt es schon Themen, die es aufzuarbeiten gilt für Timo Schulz, spätestens bis zum nächsten Samstag, wenn der VfL in Schweinfurt aufläuft. Und damit haken wir die aktuelle Lage sportlich so ein bisschen ab und blicken vielleicht nochmal ein Stück zurück. Holger, du warst zum letzten Mal da, ziemlich genau ein Jahr ist es her, ein bisschen weniger, 11 Monate, vor der letzten Mitgliederversammlung. Die nächste steht gleich an oder steht bald an, über die sprechen wir dann im weiteren Verlauf auch noch. Aber wenn du so zurückblickst auf diese 11,5 Monate, was da alles passiert ist, das war mit Sicherheit die herausforderndste Zeit als VfL-Präsident für dich, oder?
Ja, das stimmt. Wobei, da dauerte es ja nicht allzu lange danach, bis sich das dann mal änderte. Aber die anderthalb Jahre zuvor, die waren natürlich in der Zweitligasaison, die ja nun auch, da haben wir das 0-4 ja gelernt. Also deswegen, ich weiß nicht, wie oft wir damit 0-4 verloren haben, aber es war auf jeden Fall mehr als einem gut tat. Und dann die erste Hälfte der letzten Saison natürlich ein absolutes Desaster. Und es war tatsächlich so, es hat keiner besser ausgedrückt wie Dimi Schiebe neulich, der bei Magenta mal gefragt wurde vor der Partie gegen Mannheim, der gesagt hat, also du bist da aufgestanden, hast du gesagt, um Gottes Willen, was passiert heute denn wieder? Und jetzt stehst du auf und sagst, wir gewinnen heute. So wie man das eigentlich erkennt, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Es war wirklich, natürlich war das eine herausfordernde Zeit für alle, die dabei waren und das möchte man auch nicht, dass sich das wiederholt.
Ja, damals, als du hier bei uns im Podcast warst, war der VfL noch mittendrin im Abstiegskampf. Ja, Pitt Reimers war noch Trainer, der Fandialog war 2-3 Tage erst her. Und der Tiefpunkt war ja noch nicht mehr erreicht. Das war schon speziell. Ja, und was seitdem alles passiert ist, brauchen wir jetzt vielleicht nicht alles aufzählen. Aber was war so in der Rückschau für dich der wichtigste Wendepunkt? War es halt diese Tabula Rasa-Woche, wie es jetzt immer heißt, war es ja dann auch die Verlängerung mit Michael Welling, was waren so die zentralen Punkte in den letzten Monaten, die jetzt quasi in eine bessere Zukunft führen sollen?
Ja, sportlich war es natürlich tatsächlich noch vor Weihnachten der entsprechende Tabula Rasa hast du es genannt, so war es ja auch tatsächlich, dass was alles gemeinsam alle komplett auf links gezogen haben, die ganze Geschichte. Die Verpflichtung in der Winterpause sicherlich. Michael Welling mit guten Leuten, die ihn gut beraten haben in dem Zusammenhang. Da waren ja der ein oder andere dabei, die natürlich auch heute noch eine wichtige Rolle spielen. Das war sicherlich natürlich entscheidend. Und natürlich hat auch das Trainerteam seinen Anteil daran, brauchen wir doch gar nicht drüber zu reden. Was sie da geleistet haben, wird natürlich im Geschichtsbuch in irgendeiner Form auftauchen. Das ist schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Und das Schicksal sollte man noch nicht zu oft herausfordern. Das klappt nicht. Normalerweise klappt das nicht, die Situation. War in der Tat schon so. Ja, und dann wurde es ja in der Tat deutlich besser. Parallel haben wir mit Michael Welling die Gespräche geführt. Auch das natürlich ein Meilenstein. in dieser Phase, wo wir gesagt haben, wir wollen gemeinsam den Weg, den wir jetzt infrastrukturell machen, gemeinsam langfristig gehen, haben da was gemacht, ohne dass wir es jetzt bis ins Ende kommunizieren, das habt ihr ja auch so schon geschrieben, aber wir haben da was gemacht, was man üblicherweise in der Dauer nicht so macht. Und das finden wir allesamt richtig in den Gremien, dass wir dauerhaft zusammenarbeiten, damit wir diese Dinge jetzt gemeinsam abschließen können, die anstehen. Und die sind für den Verein ja unglaublich wichtig. Abseits der sportlichen Geschichte, die natürlich immer alles überlagert, wenn es nicht funktioniert.
Wie eben die eineinhalb Jahre zuvor, wo ihr versucht habt, den Verein halt mit einer Doppelspitze zu führen, mit Philipp Kaufmann eben halt als gleichberechtigten Sportgeschäftsführer neben Michael Welling. Jetzt, wenn man im Nachhinein drauf guckt, ist es natürlich einfach, das ist bewusst alte Journalistenkrankheit, wir können jetzt immer sagen, was war denn das für ein Quatsch, wie würdest du es trotzdem selber einordnen? War das dann jetzt doch im Nachhinein ein Fehler, das so zu machen und vielleicht auch die Personalie, weil eben dann vielleicht doch eben die Erfahrung im deutschen Profifußball in dieser speziellen Zweitliga-Drittliga-Struktur ein bisschen gefehlt hat?
Im Nachhinein muss man das selbstverständlich so beurteilen. Man kann ja auch nicht sagen, dass keiner Fehler gemacht hat. Wenn keiner Fehler macht, stehst du nicht da, wo du zwischendurch gestanden hast. Natürlich sind da Fehler gemacht worden von verschiedenen Seiten aus. Es kann funktionieren mit jungen und erfahrenen. Wir hatten auch einen erfahrenen Trainer zu dem Zeitpunkt, wie wir wissen. Aber es hat natürlich nicht funktioniert. Es hat dann nicht, wie man heute so neudeutsch sagt, gematcht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gerätst du auch relativ schnell in eine sportliche, existenzielle Krise, in die wir ohne Zweifel geraten sind. Deswegen, wenn man jetzt sagt, niemand hat Fehler gemacht, das ist völliger Unsinn. Natürlich sind Fehler gemacht worden, von verschiedenen Seiten aus. Und natürlich auch von unserer Seite aus, klar.
Jetzt hat sich der VfL dazu entschieden und ihr als Beirat habt das ja auch mitgesteuert, sag ich mal, die Strukturen neu aufzubauen. Es gibt einen Geschäftsführer mit mehreren Direktoren. Inwieweit wart ihr an diesem Prozess der Neuaufstellung im sportlichen Bereich beteiligt? Also um es kurz nochmal zu erklären, Geschäftsführer Michael Welling, ihr habt den Vertrag auch verlängert und im gleichen Atemzug auch die Neustrukturierung im sportlichen Bereich bekannt gegeben mit Direktor Fußball Joe Enox, technischem Direktor, der dann später Daniel Latkowski geworden ist, und Direktor Entwicklung Alex Ukro.
Genau, was ja auch gleichzeitig gespiegelt wird zur Geschäftsstelle ansonsten, wo es im Finanzbereich Personal und so weiter ja auch diese Situation gibt. Also das ist durchaus schon eine Organisationsstruktur, die im deutschen Fußball so noch nicht unbedingt häufiger verankert ist, aber bei dem Prozess waren wir natürlich intensivst dabei. Der fällt ja nicht vom Himmel, der ist auch nicht von heute auf morgen, sondern das war eine Idee, die Michael Welling schon längere Zeit hatte, die er uns entsprechend vorgestellt hat. Und dass es dann mit den Personalien auch unterfüttert werden konnte, war das natürlich eine Sache, der wir dann gerne zugestimmt haben. Und ich glaube, so wie ich das bislang wahrnehme, sind es auch starke Direktoren, die in ihren Bereichen dann auch die Entscheidungen treffen, die das machen, die aber auch gut zusammenarbeiten. Also das, wenn wir eben gesagt haben, dass irgendwas nicht gematcht hat, das scheint, das kann man jetzt ja erst nach einigen Wochen und Monaten so sagen, sehr, sehr gut zu matchen.
Wobei Enox und Antwerpen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gematcht hätten, aufgrund einfach der Vergangenheit, die beide halt einfach so aufgrund von diversen Duellen auf dem Platz hatten, wo sie sich einfach nicht so gut verstanden haben. War das dann irgendwie auch ein, ja, man kann fast schon sagen, Glücksfall, diese Koinzidenz der Ereignisse, dass dann halt Marco Antwerpen aus guten Gründen eine Kündigung erhalten hat und dann der Weg frei war für Joe Enox, oder weil es wäre schwierig gewesen, die beiden zusammenzuarbeiten zu lassen?
Ja, sind beides erfahrene Profis, die müssen auch in der Lage sein, zusammenzuarbeiten, aber möglicherweise ist in der jetzigen Konstellation erfolgsversprechend.
Generell aber vielleicht nochmal die Frage explizit dann zu Antwerpen und dem Prozess in Frankfurt im Sportgericht und aber auch den Arbeitsgerichtsprozess, wie verfolgt ihr das? Inwieweit seid ihr da mit drin als Beirat?
Wir müssen jetzt in dem Zusammenhang keine weiteren Entscheidungen treffen. Aber es ist grundsätzlich so, dass Michael Welling uns sehr, sehr gut mitnimmt. Dass auch gerade, da gibt es natürlich dann eine Gruppe mehr oder weniger, wo eben der Aufsichtsratsvorsitzende, der Beiratsvorsitzende und Michael Welling über vieles gemeinsam sprechen. Das sind kurze Wege, die wir natürlich entsprechend haben. Und die Information funktioniert hervorragend. Also alles, was in dem Zusammenhang war, waren wir von Anfang an komplett involviert. Alle Informationen standen regelmäßig allen zur Verfügung, auch aus dem Beirat, wo es dann natürlich entsprechend weitergegeben wurde. Also diese Kommunikation läuft sehr, sehr gut und auch sehr vertrauensvoll. Und man muss natürlich eben sagen, das zeichnet vielleicht den VfL dann auch manchmal aus, auch wenn das vielleicht für euch nicht immer dann optimal ist. Es dringt dann auch manchmal einfach nichts nach draußen. Und manchmal ist es auch sehr, sehr wichtig, dass das passiert.
Ja, also...
Ja, ist immer interessant, ne? Wenn was los ist, ist was los, ist klar. Aber natürlich ist es für uns wichtig bei bestimmten Dingen, dass dann eben gerade in dieser Causa, die ihr angesprochen habt, war das, glaube ich, gut, dass da nichts kam.
Klar, also unsere Aufgabe ist es, Informationen zu besorgen, aber wir sind jetzt auch, wenn es die halt nicht gibt, weil ihr dann aus guten Gründen das so macht, sind wir jetzt auch nicht sauer. Also ne, das ist ja auch in Ordnung. Also das im Gegenteil, wenn es dann auch noch läuft und für eine, hinten raus dann klar ist, dass das genau deshalb auch mit funktioniert hat, kann ja auch niemand ernsthaft was dagegen haben. Für dich persönlich, was war denn so die schwierigste Zeit? Ich erinnere mich, wie gesagt, der letzte Podcast, dann erinnere ich mich auch dran, die Mitgliederversammlung, die auch in der Zeit war, die so ein bisschen, fand ich, auch ein bisschen überlagert war von dieser bleiernen Schwere irgendwie. Ich weiß nicht, wenn du selber dich dran zurückerinnerst, ob du es vielleicht ähnlich empfindest, wobei ihr trotzdem ja mit guten Ergebnissen bestätigt worden seid in euren Ämtern damals. Aber was war denn dann für dich die Empfindung aus dieser Zeit und vielleicht auch so der zündende Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt glaube ich, geht es doch wieder in die andere Richtung endlich.
Ja, das steht es gut. Also eine bleierne Schwere ist, glaube ich, in der Tat so das, was man da sagen konnte. Natürlich, es wird immer alles überlagert, aber wenn du da so disparat stehst, wie wir da standen und dieser Absturz droht, den du auf keinen Fall haben darfst und anderthalb Jahre eine Niederlagenserie gehabt hast, dann ist das ein Problem. Das Schlimmste habe ich in Ingolstadt dann empfunden. Das war, glaube ich, noch das war so Anfang Dezember, glaube ich, ne?
Na, Ingolstadt oder ganz Ende November. Oktober gewesen sein sogar. Das hatte ich auch nochmal nachgeschaut. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so weit weg vom jetzigen Spiel gewesen. Aber es war auf jeden Fall tief im Herbst, das kann man sagen.
Es war tief im Herbst und ich meine sogar noch nach der Jahreshauptversammlung. Würde ich fast behaupten, aber gut, ließe sich prüfen. Aber diese vier Tore, die du da innerhalb von 45 Minuten bekommen kannst, das hätten auch 8 oder 10 sein können. Ja. Da haben wir, wie gesagt, um Gottes Willen, da hast du bald die Hoffnung fahren lassen. Das muss man wirklich sagen. Es war knapp. Es war knapp und natürlich auch für alle, die da irgendwo Verantwortung getragen haben, auch das ehrenamtlich und so weiter, sind das natürlich herausfordernde Situationen, wo du überlegst, wie du damit umgehst. Mhm. Ist doch klar.
Und dann das Gegenteil, war es das Ding gegen Essen vielleicht schon, dass man vor der Winterpause dann nochmal erkannt hat, eben im tiefen Dezember so, okay, ey, boah, wir können auch gewinnen, auch gegen den Mitkonkurrenten, der in derselben Situation steckt. Das war schon, glaube ich, gut und wichtig für Antwerpen, da auch mit einem Sieg direkt zu starten, ne?
Die Stimmung änderte sich insofern relativ schnell. Also es ging ja dann auch über den Winter, wo wir da, also wir haben ja unfassbar viele Sitzungen gehabt, für alle verschiedenen Gremien und dann gab es ja noch zusätzliche und so weiter. Das waren ja unglaublich viele Geschichten. Dann merkte man natürlich, wie die Stimmung relativ schnell sich wieder änderte. Wäre das vor der Winterpause nicht mehr gewesen, dann hätte man ja schon darüber nachdenken müssen, wie läuft das denn mit den weiteren Verpflichtungen. Aber dadurch, dass man noch ein paar Punkte hatte, war man nicht so weit weg, dass man sagte, also Weihnachten war schon nicht mehr aussichtslos. Das war 2 Wochen vorher, war es schwierig. Ja. Weihnachten war schon nicht mehr aussichtslos. Das heißt, wenn du eine richtig gute Rückrunde spielst, dann ist das machbar. Ja. Und da war also tatsächlich der Stimmungsumschwung, kam noch, und das ist auch schön, vor Weihnachten.
Jetzt sind wir knapp 10 Monate später, von diesem Zeitpunkt aus gesehen, rund 3 Monate jetzt in der Saison. Wir haben einen neuen Trainer, im Grunde ist fast alles neu. Die Mannschaft auch noch mal rund erneuert. Der nächste Fandialog und die nächste tiefe Krise scheint aktuell relativ weit weg. Wir klopfen dreimal auf Holz, weil auch für Journalisten ist sowas immer anstrengend. Aber beurteilst du so insgesamt das, was jetzt seit, ich sag mal, dem 1.7. geschafft wurde?
Ja, das ist, dieses gute Gefühl ist zurückgekehrt. Ich habe es ja eben gesagt, dass man eben aufsteht und sagt, so ein Motto, du gewinnst heute, das funktioniert und Gegentore kriegst du schon gar nicht. Das ist, ich habe es eben angesprochen. Man ist ja, das werden viele gemacht haben. Die haben geguckt, 6 Gegentore, dann guckt man sich die erste, die zweite Liga an. Da gibt es zwar welche, die weniger Gegentore haben, aber die haben auch weniger Spiele gemacht. Mhm. Dann rechnest du aus und sagst schon, du bist die beste Verteidigung im deutschen Profifußball. So sind wir ja alle irgendwo. Und dann stellst du fest, dass es nicht immer so ist. Aber insgesamt diese Entwicklung, die ja in dieser Saison schon war, auch dann mit dem Mannheim-Spiel, Regensburg-Spiel. Die ersten Spiele waren ja noch ein bisschen verhalten, so irgendwo, aber es ist eine klare Entwicklung zu erkennen und auch eine klar zu sehen, dass da einige Spieler geholt wurden, die uns ja unglaublich verstärken, die ja richtig auch Führungsspieler. Wir haben in den letzten Jahren immer beklagt, dass zu wenig Führungsspieler da waren. Jetzt sind eben auch welche da, wo du sagst, okay, die wirft auch so 0-4 eben nicht um. Also letztes Jahr oder vor Jahren hätte man so gesagt, oh Gottes Willen, hoffentlich gibt es jetzt nicht wie ein Knacks oder so. Mhm. Ich glaube nicht, dass das jetzt ernsthaft jemand befürchtet, weil dafür ist eben doch eine gewisse Erfahrung dann auch da. Das ist ein guter Mix zwischen erfahrenen und jungen Leuten. So viele erfahrene Leute kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir die in den letzten Jahren überhaupt mal geholt haben. Mhm. Also von daher muss ich sagen, am Anfang im Sommer waren wir, glaube ich, alle so ein bisschen und wussten nicht genau, wo es hingeht und auch wie die Art und Weise des Fußballs sein wird. Das war für uns alles ein bisschen unklar. Insofern ist diese Entwicklung ja wirklich sehr, sehr positiv und freut einen dann regelmäßig auch. Und das ist doch was ganz anderes. Nach diesen wirklich schwierigen Jahren ist das für uns alle in Osnabrück, glaube ich, eine tolle Sache.
Das Spannende finde ich gerade, wenn man jetzt auch in den Kader guckt, so gerade die Erfahrenen, die du angesprochen hast, sind ja eigentlich die, wo man sagt im Moment, wenn man in den Kader schaut, also ich gucke jetzt auf Kai Prüger und David Kopacz, das sind ja eigentlich die Jungs, wo man eigentlich sagen muss, da muss ja eigentlich eh noch mehr kommen, weil die haben ja schon nachgewiesen, dass sie es können. Ne? Ist ja vielleicht auch irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass man das weiß und auf der anderen Seite sieht, okay, jetzt Karademir Fabinski war jetzt echt nicht gut am Wochenende, kann man auch mal sagen, aber das gehört ja dann vielleicht auch mal zu einer Entwicklung von so jungen Spielern dazu, dass sie halt auch merken, okay, von selber wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel und im Gegenteil, da nehmen wir gute Erfahrungswerte mit, um uns halt wieder zu verbessern. Also in der Hinsicht hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass der Timo Schulz das gar nicht so schlimm fand, dass das sowas mal passiert ist. Ne? Also eigentlich kann man ja sagen, entwicklungstechnisch läuft und eigentlich haben wir auch noch ein, zwei in der Hinterhand.
Genau, diese Tiefe, die ist einfach da. Die war vielleicht in den letzten Jahren nicht unbedingt immer so da. Es gibt vielleicht ein, zwei Spieler, die ganz besonders wichtig sind. Also nur so als Beispiel, neulich irgendwo nach dem Euler-Abschied, da ging der Kollege Kehl vor mir her. Ich habe gesagt, ich bleib erstmal hier, du darfst dich auf keinen Fall verletzen. Also immer so, natürlich ist das so, aber ansonsten sind eben viele tatsächlich, wenn man das auch sieht, auf den Außenpositionen, da kannst du ja immer so ohne Qualitätsverlust wechseln, hast dann einen etwas anderen Spielertyp manchmal. Das ist natürlich wirklich ganz, ganz viel wert. Und das ist in der Liga ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Also diese Tiefe, aber auch mit den jungen Spielern, die sich natürlich gut entwickeln. Fabinski, aber Janotta auch. Also diese Verteidigersituation ist schon spannend, die da im Moment ist.
Wie blickst du auf das Gespann Enox Schulz, sag ich mal? Schulz ja schon von seinem Auftreten, sag ich mal, ein gewisser Gegenentwurf auch zu seinem Vorgänger. Und Joe, der bislang noch nie in dieser Position gearbeitet hat, schon auch eine spannende Konstellation. Wie empfindest du das Zusammenspiel der beiden? Ihr werdet ja auch in den Gremien auch darüber mal sprechen.
Ja, scheint sehr, sehr gut zu sein. Das kann man natürlich, glaube ich, besser beurteilen, wenn man auch immer beim Training ist und alles. Das sind wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber das, was wir so wahrnehmen, unterstützen sich gegenseitig. Sind natürlich beide vom Typ auch so, dass das auch funktionieren kann. Ich meine, Joe Enox als fantastischer Sportsmann, das wissen wir, wie er insgesamt ist. Für ihn natürlich eine neue Rolle, die beiden gemeinsam, auch mit Daniel Latkowski da noch dazu, also der da eine ganz wichtige Rolle spielt aus meiner Sicht, funktioniert es aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Aber natürlich sind wir jetzt auch nicht regelmäßig da so tief drin. Das ist der sportliche Bereich und da kann man das dann auch nicht so bewerten, dass es dann hundertprozentig seriös ist. Aber so unsere Wahrnehmung, die Informationen, die uns vorliegen, sind da sehr, sehr positiv.
Ich meine, in die Kabine reingucken können wir beide jetzt auch nicht, ne? Aber was mir so aufgefallen ist, ist, ich finde das spannend, wie Joe das macht tatsächlich. Und ich finde es auch gut, um es mal zu sagen, weil ich mir am Anfang gedacht habe, so okay, der ist eigentlich Spieler und Trainer von der Pike auf, der hat diesen Fußball immer gelebt, lebt er auch immer noch. Aber würde es denn schaffen, dem Schulz nicht auf den Sack zu gehen, sage ich jetzt mal ganz plump und pauschal. Und ich finde, das kriegt er echt gut hin, weil er beim Training zuguckt, beobachtet dann viel und dann, klar, sucht er auch mal das Gespräch hinterher oder wenn die irgendwelche Übungen machen und dann irgendein Athletiktrainer oder so gerade nicht gefordert ist, dann tauschen die sich aus. Aber man hat nie den Eindruck, dass er jetzt sich in den Mittelpunkt drängt oder stört. Aber gleichzeitig kriegt er, glaube ich, auch schon nochmal was vermittelt. Neulich sind mir mal aufgefallen, da hatten die so ein paar Jungs rausgezogen für Training am Kopfballpendel hinten, was es jetzt auch wieder gibt. Auch eine ganz spannende Entwicklung eigentlich für so Fußballpuristen wie uns, Holger.
In Gaste gibt es das nicht. Ja. Aber bei Raspo, glaube ich.
Bei Raspo brauchen wir es wieder, wenn ich mir unsere Spiele so aus letzter Zeit angucke. Aber das ist ein ganz anderes Feld. Ja, dann geht er dahin, guckt sich das an und spricht hinterher mit den Jungs, gibt dann auch nochmal so ein bisschen Tipps, aber nicht so, dass er sich da einmischt. Und bei den Spielen ist es ja ähnlich, ne? Wenn er dann einfach bewusst, ja, wie er selber sagt, auf der Tribüne sitzt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Spieler dann auch merken, okay, ne, da ist schon auch einer, der Ahnung hat, und wenn es mal einen Tipp gibt, nehmen wir den auch gerne mit, aber ja, der ist jetzt nicht ständig da und ne, nervt uns dann ständig, weil ich glaube, das Hauptproblem gerade dann ja unter Kuschnert und Reimers war ja, dass da ein bisschen viele waren, die erzählt haben im
Fußball. Ja, möglicherweise, die dann auch nicht in die gleiche Richtung gegangen sind. Das ist ja so der Punkt. So ergänzt man sich eher, als dass man sich nervt. So kann man es wahrscheinlich sagen.
Ja, und ich glaube auch, dass das, was Benni gesagt hat, dass das ganz wichtig ist, dass Spieler das merken, dass da jemand ist, der das alles selber auch schon mal erlebt hat, der eine Kabine in- und auswendig kennt aus den unterschiedlichsten Perspektiven, der ja auch, was wir glaube ich alle wissen, in Osnabrück halt eben auch einfach gut mit Menschen kann und das halt miteinander verbindet, also ich kann das nur bestätigen, den Eindruck, den Benni gerade auch wieder gegeben hat, den habe ich auch. Lass uns mal ein bisschen voranschreiten in der Tagesordnung, die ich eingangs überhaupt gar nicht vorgestellt habe. Aber vor zwei Wochen hatten wir die Leute hier, die das größte Infrastrukturprojekt der Vereinsgeschichte, sage ich mal, na, nicht ganz. Da gab es noch ein anderes von vor 90 Jahren, wobei der VfL dann noch nicht VfL hieß, wie auch immer. Die sollen das auf jeden Fall umsetzen, nämlich die Sanierung der Bremer Brücke. Und einfach mal so plump gefragt, wie waren denn so deine ersten Eindrücke von den Entwürfen, die da so gezeigt haben? Beziehungsweise hast du die schon vorher gesehen und was hast du so gedacht?
Ja, wir sind ja in dem sogenannten Lenkungsausschuss, Stefan Muhle und ich, also vom VfL. Michael Welling berichtet da. Natürlich gibt es da die ein oder andere Information. Aber wir müssen natürlich auch immer bedenken, dass es ein gewisses Primat der Politik da gibt, die bestimmte Dinge erst sehen müssen. Und das ist auch ganz wichtig. Also ansonsten kann das zu Herausforderungen führen, die wir nicht wünschen. Also deswegen die Entwürfe, die wir, glaube ich, gemeinsam dann diesen Dienstag dann, oder was, Mittwoch? Könnte Mittwoch gewesen sein. Auf jeden
Dienstag
Fall,
müsste es gewesen
sein. Ja, wir hatten einen Tag vorher, haben wir das halt in den Gremien gemeinsam vorgestellt bekommen, nach der Politik wohlgemerkt. Und da konnte man schon das erste Mal merken, dass bestimmte Aha-Erlebnisse da waren. In der Pressekonferenz war es dann auch sehr, merkte man auch, wo eine aufgeräumte Stimmung, da hat gesagt, nein, das ist schon gut, wie die das rüberbringen. Und dann natürlich im Stadion dann umso mehr. Also ich habe ja eben gesagt, ich habe auch ein paar Stadionführungen in letzter Zeit gemacht. Dann habe ich immer hier diese ausgedruckten Dinger dabei, wo man sich dann da vorstellen kann, guck mal, jetzt sieht es so aus und demnächst könnte es so aussehen. Das sind Entwürfe, muss man natürlich dazu sagen. Das ist eine gute Resonanz. Also dass man findet es sehr, sehr gut, beispielsweise, dass die Flutlichtmasten nicht nur erhalten werden können als Denkmal, sage ich mal, sondern sogar in ihrer Funktion. So deutet sich es ja im Moment an, wohlgemerkt, deutet sich an. Alle Entwürfe, muss man immer sehr vorsichtig sein. Wenn man sich dann die Süd anschaut, wie die aussehen soll, dann ist man ja wirklich im tiefsten England. Also da sind schon Dinge dabei, die 8000 Leute, Ost, Stehplatz, das sind schon Dinge, die man sich wirklich richtig gut vorstellen kann. Also ich glaube, da geht es uns allen ähnlich, da sind wir schon ein Stück weit begeistert worden.
Über die Flutlichter hast du gerade gesprochen, für die gerade für viele Fans, ja, und Traditionalisten eine wichtige Geschichte. Und das war auch so, ich hatte so drei Fragen, nachdem ich mir den Podcast selber, ich war im Urlaub letzte Woche, selber angehört hatte in der letzten Woche. Das war eine, die ich dir vorhin schon gestellt habe. Macht es denn Sinn, die zu erhalten, wenn die gar nicht in Funktion sind? Also Ziel muss es ja, glaube ich, schon sein, dass die dann auch an sind, weil das ist ja das, was dieses spezielle Gehen zu Flutlichtspielen, wir werden es auch nochmal erleben jetzt, wenn es die kalte Jahreszeit kommt, wenn man das dann schon sieht. Einer der geilsten Momente eigentlich für alle, die Osnabrück Fußball besuchen, wenn man dann zum Stadion läuft und die Lichter sieht. Das Zweite, was ich spannend fand und wo ich jetzt noch nicht so ganz, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, ist das Thema Abstände. Es müssen ja Vorgaben eingehalten werden von den Spielleitenden, also DFB, DFL. Aktuell gibt es eine Ausnahmegenehmigung. Durch den Umbau kann man da jetzt ja die eine oder andere Sache korrigieren. Konkret gefragt, wie viel weiter weg rücken denn jetzt vor allem die Ostkurve und die Südtribüne vom Spielfeld, weißt du das?
Ja, die Fragen sind ja entsprechend gestellt worden, sind da auch beantwortet worden. Also die werden tatsächlich ein Stück jetzt weiter wegrücken, weil es nach Ansicht der Planer, so habe ich es wahrgenommen, kann man durchaus mal versuchen, diese Ausnahmegenehmigung zu bekommen, muss aber jedes Jahr entsprechend wieder das machen. Es könnte sich dann verändern. Also man hat sich auch in Rücksprache mit Mythos beispielsweise und so weiter wohl darauf verständigt, dass man diese Abstände dann macht, dafür die Tribüne dann entsprechend durch diesen Steilheitsgrad verliert man nicht großartig was. Diese Nähe zum Platz bleibt erhalten. Also das ist das Minimum, was eben zulässig ist.
Es geht ein bisschen weiter weg, aber dafür steiler, damit auch Atmosphäre bleibt. So.
Naja, und wenn dann das Dach entsprechend dann noch da ist, diese Trichtergeschichte, dann wird das schon entsprechend rüberkommen. Also da werden wir vermutlich nichts verlieren in diese Richtung. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Aber diese Frage hat sich uns allen gestellt. Das ist eine wichtige Thematik. Und nochmal zu diesen Flutlichtmasten, genauso sieht man das immer, so ein regnerischer Novemberabend und man geht da hin, es ist duster, alles irgendwie total übel und dann siehst du da dieses Licht, das ist das, was wir alle mit dem VfL verbinden und wenn das erhalten bleiben kann, alle Achtung.
Wie weit sie genau weiter wegrücken, hast du jetzt
auch nicht gesagt? Nein, auf den Meter kann ich das nicht sagen. Das ist im Gegensatz zum Rathaus in Haspberg, muss ich das jetzt auch nicht auf den letzten Meter planen.
Genau, also deswegen wollen wir jetzt auch gar nicht weiter in die Details eingehen. Dein Grundgefühl haben wir mitgenommen, es ist sehr positiv den Planungen gegenüber. Viel mehr bist du ja beteiligt sozusagen, ich sag mal, an den formellen Themen. Der VfL e.V. war oder ist Stand heute immer noch sozusagen Mehrheitseigner der Stadion KG. Das wird sich zum 1.1. und dann allerspätestens zum 1.7. dann 26 komplett ändern. Nachdem die außerordentliche Mitgliederversammlung, ich glaube im April war es, oder? Nee,
im Sommer, ne?
Im Sommer,
ja. Juli, ich meine
Anfang Juli. Dem auch zugestimmt hat. Ist das, habe ich mich mal gefragt, ist das nicht eigentlich ein Risiko, wenn die Stadt oder der Stadtrat noch gar nicht entschieden hat, dass das Stadion auch saniert wird, dass ihr das Stadion einfach mal so abgibt?
Naja, es ist ja jetzt noch nicht geschehen. Also die Beschlüsse sind da,
ja.
Aber es ist ja entsprechend, das eine mit dieser 89-11-Variante soll umgesetzt werden zum 31.12.25.
Mhm.
Der ist ja noch nicht.
Mhm.
Und die Entscheidungen fallen ja bald. Also heißt, von daher, das ist ja im Fluss, da geht es ja um bestimmte rechtliche Thematiken. Wir haben das dargestellt, das war nicht ganz so einfach mit dieser Gemeinnützigkeit und diese ganzen Themen intensivst abzuklären und dann irgendwie im nächsten Jahr sind wir dann ja nochmal weiter, was diese ganze Veto-Thematik anbelangt. Da haben wir gesagt, sagen wir, naja, ist Hauptversammlung ja auch den aktuellen Stand zu. Also von daher, das ist im Fluss, aber das ist ja so noch nicht geschehen. Also natürlich, ist ja klar, das hat sich natürlich jeder mal gefragt und hat gesagt, Moment, wenn wir das jetzt alles ändern und wenn dann, sagen wir mal, es wird dann überhaupt nicht gebaut, was ist denn dann eigentlich los? Na gut, dann hat die Stadt ein marodes Stadion, wo sie eh irgendwas machen müsste. So hat man es mehr oder weniger gesagt. Eigentlich ist das Risiko natürlich trotzdem überschaubar. Aber ja, natürlich gehört ein gewisses Vertrauen untereinander dazu. Aber das Vertrauen haben wir natürlich auch. Die Stadt hat ein Interesse daran. Die Stadt und die relevanten Parteien haben ein Interesse daran, dass Profifußball auf Dauer in Osnabrück gespielt werden kann. Das haben sie jedes Mal bei jeder Entscheidung untermauert bisher. Und da ist, glaube ich, auch ein Vertrauen dann gewachsen, was dann natürlich auch solche Entscheidungen dann unterstützen kann, aber dass man da nicht ganz blauäugig reingeht und dass man sich natürlich viele Gedanken macht. Umgekehrt gibt es vielleicht von der Stadt auch mal Situationen, die sagen, Mensch, jetzt gehen wir hier in Vorleistung, können wir denn dem Partner auf der anderen Seite soweit vertrauen? Die handelnden Akteure kennen sich und ich habe gerade gesagt beispielsweise, wir haben mit Michael Welling lange verlängert, damit diese Akteure dann auch entsprechend da sind und das nicht plötzlich irgendwo mal wechselt und dann irgendwas aus der Kurve fliegt, was nicht aus der Kurve fliegen darf.
Heißt aber, also die Umkehrung der Eigentumsverhältnisse sozusagen ist nicht gekoppelt an die Zustimmung des Stadtrats oder doch?
Nein, gekoppelt ist das grundsätzlich nicht. Also das ist ja soweit beschlossen. Aber es gibt da kein Jungteam, so nennt man es, glaube ich.
Umgekehrt kann man ja auch sagen, wenn man die andere absolute Perspektive aufmacht, der EV verliert das größte Risiko, in den Abgrund gerissen zu werden, oder? Weil das Stadion natürlich ein potenzieller Riesenkostenfaktor ist, vor allem dann, wenn vielleicht dann aus irgendeinem Grund der letztes Jahr erfolgreich zum Beispiel abgewendet worden ist, dauerhaft nicht mehr Drittliga-Fußball oder höher gespielt werden kann. Insofern ist es für ein EV ja wahrscheinlich so oder so begrüßenswert, wenn das so kommt.
Ich glaube, dass man das allgemein auch so gesehen hat. Also eine einstimmige Entscheidung ist ja schon mal eine Hausnummer. Ne? Ja. Das muss man schon sagen. Das hat man nicht alle Tage. Das war schon beeindruckend.
Wie blickst du so allgemein auf die Ratsentscheidung, die jetzt heute, Standaufnahmetag in 2 Wochen, stattfinden soll, am 4. November? Wir arbeiten übrigens, das kann ich schon mal verraten, wir arbeiten noch an einem Podcast nächste Woche, in dem wir dann auch wieder die Fraktion zu Gast haben, um die Debatte abzubilden. Wir hoffen, dass das klappt. Versprechen wollen wir es an dieser Stelle noch nicht, aber wie ist so dein Gefühl? Du hast ja eben schon gesagt, du bist auf jeden Fall optimistisch. Inwieweit steht der VfL? Stehst du in Kontakt auch mit den Fraktionen? Wie ist da aktuell die Lage?
Ja, es hat jetzt nochmal eine Informationsveranstaltung gegeben am Wochenende da, beziehungsweise vor Ort hat man sich das eine oder andere nochmal angeschaut. Insgesamt ist das ein intensiver Austausch natürlich. Manchmal wollen die Fraktionen noch einzelne Dinge haben, dass dann jemand nochmal reinkommt von den Planern und so weiter. Aber natürlich gibt es auch untereinander ja doch viele Kontakte, die gewachsen sind. Also ich habe gesagt, wie wir beispielsweise in Derby waren unlängst. Auch da fahren Vertreter der Politik mit. Und das sind unschätzbare Kontakte, die da natürlich entstehen. Deswegen haben wir vielleicht ein ganz gutes Gefühl für die Geschichte. Aber man weiß das natürlich nie. Wir sind da schon alle sehr, sehr gespannt, haben uns Tickets für die Ratssitzung sozusagen reservieren lassen. Werden da als VfL,
im Vorverkauf.
Ja, da hätten wir auch Geld für bezahlt, ja, wenn das erforderlich wäre. Ist aber bei Ratssitzungen tatsächlich
nicht. Kleiner Tipp an der Stadt, macht die Ratssitzungen interessant und dann könnt ihr da richtig für, aber geht wahrscheinlich rein rechtlich nicht.
Rein rechtlich geht das nicht, aber tatsächlich wäre das eine, wo es dann schon so wäre.
Müsste es aber umverlegen wahrscheinlich.
Ja, die Stadthalle oder so. Dann kannst du dann natürlich richtig was von machen, ja. Aber allgemein sind Ratssitzungen, Politik ist grundsätzlich spannend. Man kann das auch jedem nur mal raten, sich das mal wirklich vor Ort mal. Das ist manchmal lang.
Stimmt.
Das ist manchmal lang und manchmal auch nervig. Und manche Themen fragt man sich auch, was erzählen die da eigentlich? Aber weil es dann vorberaten wurde und dann wird das nur noch kurz abgenickt. Aber gleichwohl ist es eigentlich für jeden, der sich so ein bisschen für Politik, für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft interessant, sich einfach mal eine Ratssitzung mal komplett anzugucken, und zwar vor Ort, wo man die Leute sieht, wo man sieht, wie die Interaktion ist. Also das haben wir jetzt einige Mal gemacht im Zusammenhang und wir sind dann auch nicht erst zu unserem Tagesordnungspunkt gekommen und dann direkt gegangen. Sind wir auch mal, aber nicht regelmäßig, sondern man kann das mal von vorne bis hinten machen. Das sind schon wichtige Entscheidungen, die dort getroffen werden für die Stadt und nicht nur was den VfL Osnabrück anbelangt. Insofern, ich mache das immer ganz gerne und am 4. November werden wir das dann auch von Anfang, ich weiß nicht, wann unser Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, werden wir uns das auch sehr gespannt, aber natürlich auch mit einem gewissen Herzklopfen anschauen, denn es gilt da und das ist ja kein, es gilt nun mal das Primat der Politik, die entscheidend ist.
Es ist eine Entscheidung, die auch sehr viel Geld kosten soll, vor allem der Stadt. Sagen wir mal 33 Millionen, Pi mal Daumen, ungefähr die Hälfte der veranschlagten 67,7, wenn man dann im Kostenplan bleibt, sage ich mal. Wie reagierst du, wenn jemand sagt, so viel Geld können wir auf gar keinen Fall ausgeben für den VfL und für das Stadion?
Ja,
das ist natürlich das Hauptargument der Kritiker des Projekts, sage ich mal.
Thomas Philipp ist, glaube ich, jetzt im Interview gewesen, ich meine auch bei euch, oder? Zumindest habe ich es eben irgendwo.
Zum Haushalt war bei uns,
ja. Ja, genau. Das habe ich eben gerade zufällig noch gelesen, vorher der nimmt ja da auch entsprechend Bezug drauf und sagt, also insofern erstmal vielen Dank für die Frage, weil viele Leute sagen ja, das sind 67 Millionen und die kriegt ein Verein und die sind dann einfach weg. Das ist natürlich nicht der Fall. Einmal ist es dann eine städtische Liegenschaft, die ja auch einen gewissen Wert repräsentiert, in der Tat. Und es geht um die Hälfte und es wird eben auch dann Geld zurückfließen, reales Geld zurückfließen. Das ist nicht komplett verschwunden in irgendeinem Loch. Es ist also keine konsumtive Ausgabe in dem Sinne, dass sie einfach jedes Jahr wieder gezahlt werden muss und dann weg ist. Da gibt es verschiedene andere Ausgaben, die so konzipiert sind, sondern es ist schon eine Investition in unsere Infrastruktur. Und das ist eine städtische Infrastruktur. Das brauchen wir an vielen, vielen Stellen. Das ist natürlich eine Herausforderung angesichts der Finanzlage der Stadt. Das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, was Thomas Philipp da sagt, denn es sind in vielen Bereichen natürlich diese Investitionen notwendig. Aber dass es hier eben notwendig ist und vor allen Dingen eben kein, nicht irgendein Geschenk ist in der Sache, sondern eine Geschichte, wo auch der VfL sich ernsthaft mit auseinandersetzen muss, wie er in Zukunft diese Belastungen dann auch tragen kann, das ist auch kein Geheimnis.
Ich weiß jetzt seine exakte Formulierung nicht mehr in der Headline, aber er hat ja wohl gesagt, wir werden jetzt nicht irgendwie nur noch irgendwie uns die Sparhosen anziehen. Und
wir werden uns nicht kaputt sparen.
Ja, genau. Gesagt, ja. Ah ja, sehr gut. Danke.
Dennoch, keine brünischen Spargesetze.
So, ja, genau. Hat schon damals nicht geklappt, könnte man jetzt sagen.
Das stimmt.
Dennoch die Frage, wie angespannt verfolgst du denn gerade so die Nachrichtenlage? Weil wenn jetzt so eine Geschichte kommt, wie es mal vor einigen Jahren mit der Greensill Bank war, okay, jetzt fehlen auf einmal so irgendwie 15 Millionen im Haushalt, auch vereinfacht formuliert, aber war damit natürlich damals ein Schlag für die städtischen Finanzen. Das könnte ja dann den einen oder anderen, der da dann entscheiden soll, am 4. November nochmal zum Nachdenken anregen. Wäre ja schon ganz gut, wenn es jetzt zumindest mit solchen Geschichten ruhig bleibt die nächsten Wochen, oder?
Ja, wenn es ruhig bleibt, ist immer gut. In der Richtung in der Politik ist das so. Aber ich glaube, dass diese Thematik, die sich ja nun über einen längeren Zeitraum schon abgespielt hat, jetzt nicht unbedingt von einer tagespolitischen Geschichte abhängig ist. Das heißt, das sind Entscheidungen, die für die Stadt dauerhaft von großer Relevanz sind, die mit großer Vernunft und großer großen Informationen, die sie sich entsprechend eingeholt haben, verantwortlich gemacht wird. Und das ist dann nicht entscheidend, wie dann tagespolitisch das eine oder andere ist, sondern das ist davon los abgekoppelt. Es geht um Selbstverständnis der Stadt, wie man zum letzten Leuchtfeuer der Region steht. Das ist einfach, das zitiere ich da immer gerne, das kommt aus dem Rat.
Hm. Okay.
Lagerfeuer, nicht Leuchtfeuer.
Gut. Wir werden uns das auf jeden Fall angucken und auch Plätze reservieren für die Sitzung am 4. November.
Kann man empfehlen.
Zu 100%. Ja, wir müssen ja auch berichten.
Ja.
Die Leute wollen ja auch erfahren, wie es ausgegangen ist. Genau zwei Wochen später tatsächlich, findet die nächste Mitgliederversammlung statt. Ihr habt eingeladen für den 18. November dienstagsabends in der Botschaft. Dass es ein bisschen entspannter wird, so was die allgemeine Lage angeht, als im letzten Jahr, davon ist jetzt mal auszugehen, zumindest wenn am 4. November das Jahr aus dem Stadtrat kommt, was die Sanierung angeht. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was genau passiert am 18. November dann bei der Mitgliederversammlung?
Ja, wir haben einige Wahlen, das ist natürlich immer das Interessanteste, logischerweise. Das Präsidium wird nicht gewählt, das hat, hast du eben schon gesagt, Benni, das haben wir letztes Jahr gemacht, das ist erst in 2 Jahren wieder der Fall. Aber es sind 2 Posten im Beirat neu zu wählen und 3 Positionen im Aufsichtsrat und im Ehrenrat. Der Ehrenrat ist ebenfalls noch zu wählen. Also besonders spannend möglicherweise die Beiratssituation. Wobei man natürlich eins dazu sagen muss, es gibt da einen Wahlausschuss, das ist ja auch alles streng demokratisch geregelt und das Präsidium wird 14 Tage vorher über die exakte Bewerbersituation informiert. Diese 14 Tage haben wir noch nicht. Mhm. Also von daher kann ich nicht sagen, wer sich alles beworben hat oder nicht beworben hat. In Einzelbereichen weiß man es natürlich, weil die vielleicht vorher auf uns zugekommen sind, aber es kann da natürlich Dinge geben, die wir einfach noch nicht wissen.
Aber du kannst sagen, wessen Sitze neu zu wählen sind.
Genau. Mhm. Also im Beirat Manfred Hülsmann und Alex Stuckenberg, die beiden Positionen sind vakant, wobei ich tatsächlich sagen darf, das habe ich natürlich abgesprochen, also Stucki tritt wieder an, das begrüße ich sehr, hat also aus meiner Sicht eine sehr, sehr konstruktive Rolle gespielt, bringt immer wieder die Fansicht ein, das ist auch sehr, sehr wichtig und es ist ein kritischer Geist, aber ein konstruktiver Geist, der hat das also wirklich ganz, ganz ausgezeichnet gemacht und wir haben wirklich gut zusammengearbeitet. Also das, deswegen kann ich nur sagen, finde ich hervorragend, dass er sich wieder zur Wahl stellt, ohne dass wir dann natürlich Einfluss nehmen wollen. Aber das ist jetzt so meine eigene, mein eigenes Empfinden einfach. Es ist ja, wenn du funktionierende Gremien hast, ist es ja durchaus gut, wenn man sagt, der oder jener Aktivposten bleibt dir erhalten, möglicherweise. Die Entscheidung treffen die Mitglieder natürlich. Also das ist jetzt keine Wahlempfehlung, nicht dass jetzt irgendwie es ist ja durchaus wichtig, dann mal zu sagen, okay, das passt schon. Ne?
Das Disclaimer ist dran, auf jeden Fall. Genau, Manfred Hülsmann muss man dann abwarten, wie es läuft, 14 Tagesfrist. Und dann sind welche drei Personen, die aus dem Aufsichtsrat ausscheiden könnten, wenn sie denn nicht wieder antreten würden?
Ja. Lisa Roggenkamp. Frank Kneuper und Rüdiger Kuhlmann. Das sind die drei Positionen, die zu wählen sind. Es gibt ja noch sechs weitere, die werden in der Hauptversammlung gewählt. Das ist ein anderes Prinzip. Da sind dann auch die Aktionäre dabei und ähnliche ganz, ganz unterschiedliche Strukturen, Brückenpfeiler, wie auch immer. Aber diese drei werden direkt gewählt
von der Mitgliederversammlung.
Von der Mitgliederversammlung. Genau. Da müssen wir sehen, wie viele Kandidaten es dann gibt. Und
ich habe eben schon gesagt, es ist diesmal Dienstagabend, ich weiß noch, Dienstagabend in der Botschaft. Letztes Jahr waren wir am Sonntagvormittag in der Stadthalle. Kannst du einmal erklären, warum es diesmal auf dem Dienstag stattfindet und warum in der Botschaft, beziehungsweise vor allem geht es um den Termin?
Ja, wir fragen natürlich verschiedene mögliche Örtlichkeiten an, wo man es machen kann. Der Termin ist immer so ein bisschen festgelegt, ist ja immer eine ähnliche Zeit, wo das dann ist. Das Länderspielwochenende, glaube ich, auch.
Ja.
Ja. Also bietet sich natürlich an. Dann, wenn man das Wochenende nehme, kommt man da nicht in irgendwelche Herausforderungen. So, dann schaut man, wann entsprechend die Lokalitäten frei sind, wie teuer das doch ist. Logischerweise, da geht es ja auch um diese ganzen Themen. Letztes Jahr Sonntag, genau, richtig, Präsidiumswahlen, dauert häufiger ein bisschen länger. Oder es kann natürlich mal irgendwo, außerdem in der Situation letztes Jahr, da kann das schon mal sein, dass es dann 5, 6, 7 Stunden geht. Das geht auf dem Wochenabend normalerweise nicht, ja. Kann man nicht machen. So, wir haben uns vor Jahren immer entschieden, das mal so ein bisschen umgehen zu lassen. Sonntags ist natürlich für die Exilanten, so wie man es ganz gerne nennt, besser. Weil die dann natürlich entsprechend dazukommen können. Das wird auch gerne wahrgenommen. Die freuen wir uns natürlich auch, wenn die entsprechend da sind. Aber unter der Woche ist es natürlich so, dass der eine oder andere, der Familie hat, froh ist, wenn er dann am Sonntag nicht unbedingt einen ganzen Tag in irgendeiner Halle verbringt, um da verschiedene Berichte in Empfang zu nehmen. Und natürlich vor allen Dingen auch die aktiven Sportler. Das heißt, auf Sonntag, wir haben uns gestern das ganze, oder nee, Sonntag haben wir uns in den Gaste getroffen, da hätten wir uns nicht treffen können, wenn, und du hast ja selber auch noch gespielt, also von daher hättest du nie mitspielen können.
Ich hab's versucht.
Ja, und gepfiffen hast du auch noch. Also von daher ist es für Sportler natürlich dann wiederum ganz gut, wenn das um anderthalb Montag, Dienstag, das ist jetzt Zufall, das hängt mit der Verfügbarkeit zusammen. Ja. Das hat jetzt keine besondere Bedeutung. Spätestens in 2 Jahren, wenn das Präsidium wieder gewählt wird, wird sicherlich ein Sonntag sein, aber im Grunde nach haben wir gesagt, wir wollen es von Jahr zu Jahr so ein bisschen mal umgehen lassen, um allen Bedürfnissen der Rechnung zu tragen.
Ja, und man kann Erfahrungswerte sammeln, ne? Weil dann weiß man ja wahrscheinlich auch, wie es vielleicht dann ankommt und was am besten ist.
Wobei das eben, wie gesagt, dann weiß man nie, wie groß dieser aktuelle Einfluss dann ist, wie hoch der personell dann zu schätzen ist. Deswegen ist es gar nicht so einfach da zu sagen, es wird grundsätzlich dieser oder jene Tag besser angenommen, so wie es früher mal klar war. Ein Spiel war auf dem Freitagabend immer besser als auf dem Sonntagnachmittag. Da war es einfach nachzuvollziehen, aber hier ist es schwieriger.
Kenngröße sind, Malte, du hast das rausgesucht, dankenswerterweise, 275 Roundabout, die letztes Mal da waren. Ja, jetzt hast du schon gesagt, egal wie es wird, man kann es nicht einordnen. Aber wovon geht ihr aus? Wahrscheinlich auch ähnliche Größenordnung wieder?
Ja, wir haben die Möglichkeit, dass man sich anmeldet. Das ist natürlich nicht verpflichtend. Man kann direkt kommen, nur für uns zur Organisation ist das ganz interessant. Die ist ja jetzt erst seit ein paar Tagen freigeschaltet. Ich weiß also nicht. Ich habe mich selber angemeldet, das weiß ich, aber mehr weiß ich noch nicht. Heute Nachmittag.
Das musst du noch.
Ja, das habe ich einfach gemacht, wie sich das gehört. Ne? Also außerdem ist es dann immer ganz wichtig, wenn man das einmal selber gemacht hat und wenn jemand fragt, hier das Prozedere so und so, dann hat man es ja durch, dann ist man sprachfähig. Ne? Deswegen macht man das natürlich ganz gerne. Aber wie viele sich bislang angemeldet haben, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass es Wir hatten damals die Infoveranstaltung vorgeschaltet. Jetzt gibt es vielleicht noch einen gewissen sportlichen Neuigkeitswert in irgendeiner Form immer. Also es kann, können gerne ein paar mehr werden. Wir freuen uns natürlich immer über eine besonders große Beteiligung. Also Plätze sind genug da. Deswegen muss keiner zu Hause bleiben. Also deswegen schon mal die Bewerbung hier wirklich dann gerne intensiv uns zu besuchen da.
Grundsätzlich glaube ich eine vierstellige Zahl, die in die Botschaft reinpasst, wenn ich es richtig weiß.
Ja, aber damit Stehplätzen auch, ne?
Stehen, ja. Das ist klar, ja. Aber gut, man könnte ja auch, ne? Also gibt ja ein paar Mitglieder, die stehen können. Also insofern.
Und die machen das auch gerne.
Voll. Also genau, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ihr habt ja auch ein paar mehr Mitglieder bekommen, auch in den letzten Jahren. Insofern muss sich zumindest keiner Gedanken machen, dass er nicht reinkommt. Das kann man auf jeden Fall hinterlassen.
Teilhabe erwünscht auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Frage, auch mit Rückblick auf das letzte Jahr. Du hast die Absicht erklärt, sage ich mal, dass der VfL eine zweite Mannschaft einführen will. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Thematik. Und zwar haben wir ja festgestellt, dass es Bereiche gibt, wo es einfacher ist, eine zweite Mannschaft zu machen. Bochum, gleich Oberliga, ich glaube Bielefeld.
Sozusagen geografische Bereiche, ne?
Ja, ja, genau, ist, genau. Also ja, geografisch. Also in der Tat, da haben wir so ein bisschen so diese Kleinstaaterei. Föderalismus eigentlich eine gute Sache, unterstützen wir sicherlich alle, aber in diesem Bereich manchmal nicht ganz so gut. Wenn du bei uns mit einer zweiten Mannschaft anfängst, musst du in der dritten Kreisklasse. Wir haben also alles versucht, um das zu verändern zum jetzigen Zeitpunkt. Das wäre aber in der Tat so. Jetzt ist es die Situation, dass man einen Antrag stellen kann. Wir versuchen da auch mit anderen Regionen mehr oder weniger, wir haben da glaube ich schon mal intensiver drüber gesprochen, mit anderen Regionen so ein bisschen d'accord zu sein. Denn es kann auch Interesse für andere Vereine, für andere Regionen geben. Ist ja klar, wenn man jetzt sagt, wir machen eine zweite Mannschaft, die startet in der Landesliga, nur so angenommen. Dann sagen die Landesligisten, die 16, die da sind, naja, finden wir ja ganz nett, dass sie dabei sind, aber einer steigt mehr ab. Und wenn ich das dann bin und steige dann plötzlich ab, dann sage ich ja, den 17., den habe ich ja gar nicht haben wollen. Also sportgerichtlich durchaus eine spannende Thematik. Andererseits aber in vielen Regionen doch wieder interessant, weil es auch einige, zum Beispiel Wolfsburg oder auch Havels, die spielen ganz unten. Mit Havels habe ich darüber gesprochen, wir hatten ja da das Vergnügen unlängst mal. Da haben also die Vereine, die sehr leistungsorientiert sind, alle irgendwie ein gewisses Interesse dran. Und selbst die schon relativ oben Mannschaften aktuell haben, Hannover 96 beispielsweise, könnte ja sein, dass sie die irgendwann mal wieder abmelden und dann irgendwann wieder anmelden wollen. Und dann diese Geschichte, dass man in der dritten Kreisklasse anfangen muss, NRV, also nur Niedersachsen-Thematik, ist ein klarer Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Regionen. Und insofern wird man versuchen, das vernünftig hinzubekommen. Wobei wir natürlich andersrum auch wieder sagen müssen, so hoch wollen wir die zweiten Mannschaften ja nur auch wieder nicht haben. Das gehört ja nun auch zur Wahrheit. Da haben wir mit den Hoffenheimern auch wieder drüber gesprochen. Aber
was wäre denn so ideal? Also so wie früher, Oberliga, ist das so die, oder vielleicht sogar noch eins höher?
Ja, die Regionalliga gehen wir davon aus, dass es da irgendwann mal eine Reform gibt. Da kann ich mir auch vorstellen, dass dann da keine zweiten Mannschaften mehr was zu suchen hätten. Was glaube ich ganz gut wäre. Dann kann man die auch anders zusammenschneiden, ohne dass die jetzigen, also das ist ja ganz intensiv. Ich denke, unterhalb einer neu organisierten Regionalliga ist das dann schon eine ganz gute Sache. Aber spannend. Es kann trotzdem noch sein, um das eben noch abschließend zu beantworten, dass es eine zweite Mannschaft dann trotzdem noch perspektivisch gibt, die dann im Notfall auch nicht die leistungsorientierte Mannschaft ist. Die kann man später notfalls immer noch dazu bringen, wenn sich das zieht. Weil das Ziel bleibt so und wenn der Schinkelberg natürlich auch voll einsatzfähig ist, es Möglichkeiten dann an der Illushöhe zusätzlich gibt, umso spannender. Außerdem haben wir auch schon mit anderen Vereinen darüber gesprochen. Auch da haben wir sogar möglicherweise noch Optionen.
Das klingt spannend. Wir bleiben dran. Könnte man sich jetzt Verschiedenes vorstellen. Eine zweite Mannschaft, die vielleicht zu einer dritten Mannschaft dann irgendwann wird, die dann halt eben als Fanmannschaft irgendwo spielt oder erstmal unter einem anderen Verein läuft. Ich werde Fragen haben in den nächsten Monaten und Jahren.
Ja, wir auch. Das ist uns auch wichtig. Also das halten wir auch für absolut unabdingbar, dass man nicht nur mit einer Mannschaft da ist, sondern sich auch in einer gewissen Breite aufstellt. Das muss nicht so sein wie in Holland. Da hat Rotterdam, glaube ich, 34 oder 35 Mannschaften. Das ist Quatsch, da ist die Vereinsstruktur anders. Aber eine gewisse Breite herzustellen, halten wir für wichtig.
Ja, und auch spannend, was da so in Bewegung ist. Ne? Also klar, die Ungerechtigkeit zwischen den einzelnen Landesverbänden, dass halt in NRW offensichtlich ja alles geht. Ne? Meldest einfach wieder an, spielst du direkt mit und in Niedersachsen so gar nichts. kann ja eigentlich keinen Sinn machen. Das muss man ja auch mal sagen an dieser Stelle. Jetzt hast du dir da noch zwei Stichwörter notiert. Möchtest du noch was sagen?
Ja. Ja, in der Tat, zur Jahreshauptversammlung. Also eine Sache ist noch wichtig. Harry Krogol wird verabschiedet. Harry Krogol hat 25 Jahre die Abteilung geleitet.
Schwimmen.
Ja. Genau, nicht Fußball, da hat keine Ahnung von. Und auch kein großes Interesse dran. Dafür umso mehr am Schwimmen. Und da ist er natürlich wirklich eine große Nummer hier in der Region. Hat also wirklich viel erreicht. Hat die Schwimmabteilung des VfL schon so gebracht, dass da eine Spitze da ist. Mhm. Wie wir sie also nur in wenigen Bereichen, zumindest in Norddeutschland, finden. Wirklich herausragend. Jetzt wird er Präsident oder ist Präsident des Landesschwimmverbandes Niedersachsen geworden und wir werden ihn da gebührend verabschieden. Das ist, glaube ich, auch wichtig, das mal zu wissen, VfL eben nicht nur Fußball, sondern auch an der Stelle, wenn jemand wirklich da derart herausragend was macht, dann wird er entsprechend gewürdigt. Das zweite ist noch, das Museum hat ja jetzt eine eigene Abteilung. Das ist ja nach dem Tod von Berni Lanfor. Schade, dass er das so nicht mehr erleben kann, dass das jetzt richtig auf den Weg gebracht wird, wo viele Leute Interesse geäußert haben, sich daran zu beteiligen. Also das wird auch durchaus ein bisschen professionalisiert, auf mehr Schultern gesetzt. Ich glaube, es sind 70, 80 Mitglieder, die bereits jetzt schon eine Doppelmitgliedschaft haben. Also von daher wird auch das natürlich so ein bisschen erörtert, wie man da zukünftig mit umgeht. Also als eigene Abteilung des Museums, glaube ich, eine würdige und richtige Veranstaltung.
Mhm. Cool. Gut, dann hätten wir das und blicken dann zum Abschluss. Wir haben jetzt eine gute Stunde durch. Wollten eigentlich ein bisschen kompakter werden heute, hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, aber blicken zum Abschluss jetzt dann noch auf das Spiel am Samstag in Schweinfurt, das der Präsident verpassen wird, aber mit Sicherheit trotzdem eine Meinung hat, was dabei rumkommt.
Ja, ich bin tatsächlich zu einem Geburtstag einer Person mit VfL-Vergangenheit auch eingeladen worden, aber das verrate ich jetzt nicht. Vielleicht auch nicht. Da sind wir dann parallel zu einer Lokalität. Und insofern verpasse ich diesen Punkt Schweinfurt, wo ich noch nie gewesen bin. Mhm. Sicherlich eine schwierige Partie. Die stehen nicht gut, das ist gar keine Frage. Aber da zu spielen ist, glaube ich, ziemlich unangenehm. Lothar Ganzheimer noch gesagt, der Platz, also absolut Desaster. Ich kenne das noch aus der Vergangenheit, ja. Ich weiß nicht, wie es sich aktuell darstellt, aber.
Ich kenne die Anlage tatsächlich, weil ich ja gebürtiger Franke bin. Und es ist ein bisschen vergleichbar mit Bayreuth, muss man sagen. Und da hat man, also von dem ganzen Surrounding mit der Bahn und Tribüne so und alles recht flach und weitläufig, aber trotzdem ein bisschen Krawall. Da muss man schon auch einen Fuß auf die Erde kriegen, sag ich mal. Und das ist ja selbst in der Aufstiegssaison in Bayreuth, das ist ja eine der Kuriositäten der Aufstiegssaison, dass man gegen Bayreuth einfach 0 Punkte geholt hat.
Was man aber gegen Bayreuth fast immer in der Historie nicht geholt hat. Also da hat man immer schlecht ausgesehen. Schweinfurt ist da die Bilanz, glaube ich, nicht so desaströs. Zumal man auch, glaube ich, ganz selten gespielt hat.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz eine vollkommen andere Partie als gegen Hoffenheim. Überhaupt nicht zu vergleichen. Also diametral.
Obwohl es zwei Aufsteiger sind, trotzdem. Ja,
genau. aber größeren Unterschied kann man kaum finden in dieser Liga. Kann ich mir aber vorstellen, dass man mit den Tugenden, die man bisher gezeigt hat, da vielleicht besser reüssieren kann, als das jetzt gegen Hoffenheim war. Also geht man sicherlich optimistisch rein, das macht man immer, aber man fährt da auch nicht hin und sagt, das ist in irgendeiner Weise Laufkundschaft. Das wird schon mit Sicherheit dermaßen ernst genommen werden. Ich bin gespannt. Ich werde es mir sicherlich ansehen können, also das geht ja europaweit. Ja.
Du hast aufgeschrieben auf unseren Merkzettel über 1000 Osnabrücker?
Ja, über 1100 Karten sind verkauft, auch wenn der Präsident nicht dabei ist.
Ausnahmsweise.
Trotzdem schon amtlich, ne?
Ja, könnte echt ganz lustige Fahrt dann werden, ne? Anschluss 16:30, soweit ich weiß, glaube ich. Das genau. Späte Samstagspiel, das heißt, man hat vorm Spiel ein bisschen Zeit, um da hinzukommen gemütlich und sich darauf einzustimmen und auch hinterher dann die Möglichkeit, also stimmungstechnisch klingt das nach einer feinen Sache.
Mhm. Du als Franke kennst dich da entsprechend aus, möglicherweise bietet es sich ja fast an, in Bamberg irgendwie Quartier zu machen, das ist nicht allzu weit.
Das ist nicht mehr weit, das stimmt. Würzburg auch, also Würzburg ist sogar noch ein Stück näher, auch empfehlenswert tatsächlich, da Main, schöne Stadt, aber ja klar, Bamberg, generell Bierland Franken, also es gibt gutes Bier da, das werden die Jungs und Mädels erfahren, die da unterwegs unterwegs sind, gerne was mitnehmen in den Bus oder in den Zug, wenn es zurückgeht, weil ja, je weiter es nach Norden geht, desto schwieriger könnte die Auswahl werden.
Ja, oder einfach mal übernachten da, weil es durchaus Regionen sind, wo sich das wohl lohnt.
So sieht's aus.
Haben wir noch ein paar Ausflugstipps mitgegeben und sagen dann herzlichen Dank an Holger Elixmann für den Besuch. Und ja, drücken die Daumen für die weitere Zeit, sowohl sportlich als auch was die ganzen Themen drum und dran angeht. Sagen nochmal einmal ganz kurz, Live-Podcast 13.11. in der Lagerhalle notz.ticketcenter.de gibt es Tickets für Abonnenten und Nicht-Abonnenten ab Mittwoch und wir freuen uns auf euch.
So sieht's aus. Danke euch und tschüss. Danke dir.
Tschüss. Danke.